Die indonesische Insel Sulawesi. Irgendwann Anfang 2022. Frau Purwantini nähert sich mit einer Schubkarre voller Reisspelzen einer Gruppe von Frauen. Sie hantieren mit Feuer, Schaufeln und einem Haufen sengender Kokosnussschalen herum. Aus einem Rohr in der Mitte des Haufens steigt Rauch auf. Die Frauen beginnen, die Reisspelzen aus der Karre rund um das Rohr auf die glimmenden Schalen zu schippen. Sie werden noch einige Stunden um diese besondere Feuerstelle stehen und immer wieder dafür sorgen, dass die Glut zwar glimmt, aber keine Flammen auflodern. Sie gewinnen Pflanzenkohle. Denn Frau Purwantini und die Bäuerinnengruppe, die sie leitet, haben ein Problem. Ihre Ackerböden sind trocken und widerspenstig. Die Ernten fallen immer karger aus. Es wird zunehmend schwieriger, mit den Erzeugnissen auf dem eigenen Land die Familie zu ernähren. Ein uraltes Mittel soll Hilfe bringen. Aber kann Pflanzenkohle wirklich die Lösung für die Ernährungssicherheit ihrer Familie sein? Pflanzenkohle? Hatte ich noch nie gehört. Und doch scheint es ein wahres Wundermittel zu sein, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und sogar zu steigern. Angeblich kannten sogar schon die Inkas die Vorzüge von Kohle. Aber was ist Pflanzenkohle überhaupt? Was macht sie so besonders? Welche Bedeutung hat sie für die Landwirtschaft auf Sulawesi in Indonesien? Und was hat Mission mit all dem zu tun? Darüber spreche ich mit Hans Heinrich, Leiter und Initiator eines Projekts für Pflanzenkohle der Evangelischen Mission in Solidarität auf Sulawesi in Indonesien.
Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stünkel.
Hallo Hans, schön, dass du dir heute Zeit für Mission nimmst.
Freut mich sehr, das Gespräch heute zu haben und dir ein bisschen zu erzählen, was ich erlebt habe in den letzten Jahren.
Du warst viele Jahre Asien-Referent bei der Evangelischen Mission in Solidarität, aber das Projekt, über das wir heute sprechen wollen, hast du auf Sulawesi in Indonesien eigentlich erst ins Leben gerufen, als du schon im Ruhestand warst. Und es nimmt ein Problem in den Blick, dass der Boden, den die Menschen bewirtschaften, um sich zu ernähren, immer weniger Ertrag bringt. Magst du uns vielleicht einmal in die generelle Situation der Menschen in Indonesien und vielleicht Sulawesi auch mit hineinnehmen, damit wir besser verstehen, wie die Menschen dort leben und welche Herausforderungen sie haben?
Gerne doch. Also wir können sicher davon ausgehen, dass weit über die Hälfte der Menschen dort ihre bäuerliche Existenz haben. Sie leben als Bäuerinnen und Bauern und leben von diesem Ertrag. Nicht so sehr vom Verkauf, sondern tatsächlich zunächst einmal von dem, was sie erwirtschaften, um es in den eigenen Haushalt einzubringen.
Also es ist eine Subsistenzwirtschaft, glaube ich, oder Landwirtschaft nennt man das, glaube ich, in Fachkreisen. Das heißt, die Menschen brauchen den Boden, von dem sie leben. Und jetzt sind dabei ja Probleme entstanden in den letzten Jahrzehnten. Womit haben denn die Menschen da zu kämpfen?
Also für sie ist es natürlich zunächst einmal wichtig. Sie sind vor etwa 40 Jahren in diese Region gekommen, von einer der übervölkerten Inseln Java oder Bali, durch ein staatliches Transmigrationsprogramm nach Sulawesi.
Das Transmigrationsprogramm Transmigrasi wurde 1969 vom indonesischen Staat ins Leben gerufen, um den Bewirtschaftungsdruck von bevölkerungsstarken Inseln wie etwa Java oder Bali zu nehmen. Es dauerte etwa 2 Jahrzehnte.
Hatten dort Land vom Staat bekommen, jeweils 2 Hektar. Diese 2 Hektar hatten ihnen bisher ausgereicht, um auf der Hälfte des Landes Nassreis anzubauen, auf der anderen Hälfte Trockenfrüchte, um die Familien zu ernähren und ein bisschen was auch zu verkaufen. Jetzt müssen sie feststellen, dass das so nicht mehr funktioniert, weil der Ertrag der Böden drastisch zurückgegangen ist und das vor allem in den letzten Jahren.
Und woran kann das liegen?
Das liegt sicher daran, dass diese Böden über die Jahre gut genutzt wurden, um die Erträge für die Familien zu erzielen, aber dass der Boden ausgelaugt ist, ausgetrocknet ist oder durch den heftigen Regen, den wir inzwischen auch dort haben, ausgeschwemmt wurde. Und deshalb stehen sie alle vor der Situation, dass sie nicht mehr genug Ertrag auf diesen Böden erwirtschaften.
Das heißt also, auch Bodenerosion ist ein großes Problem und eine Ermüdung, sage ich jetzt mal, der Böden.
Ja, das auf jeden Fall. Die Bodenerosion ist natürlich ein Problem, weil wir ein hügeliges Gelände haben. Das heißt, es wird viel Boden auch einfach bloß durch das Regenwasser den Berg hinunter transportiert und landet letztlich im Meer. Aber es ist auch für die Bauern nicht mehr absehbar, ob die Regenzeit eine Regenzeit wird, die Trockenzeit eine Trockenzeit bleibt. Es kann einfach sein, dass durch Wetterphänomene sich das sehr schnell ändert und dann Planungen wirklich durcheinander geraten, beziehungsweise die Böden nicht mehr auf das vorbereitet sind, was ihnen das Wetter bietet.
Wie bist du denn auf das Problem aufmerksam geworden?
Ich bin dadurch aufmerksam geworden, dass mich eine Frau, und zwar die Leiterin einer Frauenbäuerinnengruppe, angesprochen hat und gefragt hat, was sie mit ihrem Boden oder mit ihren Böden noch machen können. Denn seit 40 Jahren leben sie davon, lebten also zeitweise sehr einträglich und mussten aber nun feststellen, dass die Böden immer weniger Ertrag bringen, dass sie aushärten oder zu schnell trocken fallen. Und falls ich dazu eine Idee hätte, wären sie bereit, sich auch darauf einzulassen. Meine Reaktion war natürlich klar. Ich fand es faszinierend, von Bäuerinnen gefragt zu werden, und nicht nur Ideen zu bringen, sondern auf Probleme auch zu reagieren. Und habe mich deshalb dran gemacht, nachzufragen, nachzuforschen, was man insgesamt weiß über das Trockenfallen, über das Problem von Böden und verändertem Klima. Und bin so auf die Idee gekommen, ein Mittel zu entwickeln, ein Mittel zu befördern, das bei uns schon lange, insbesondere bei der Ökolandwirtschaft, bekannt ist, aber so noch nicht auf dem öffentlichen Tablett behandelt wird. Und das ist dann die Holzkohle gewesen, beziehungsweise eigentlich eher dann meine Idee, die Pflanzenkohle.
Okay, die Idee mit Kohle, den Boden fruchtbarer zu machen, soll schon auf die Inkas zurückgehen. Schauen wir uns das doch mal näher an.
Hintergrundcheck.
In den 1960er Jahren fanden ForscherInnen heraus, dass die indigene Bevölkerung des Amazonasgebiets eine nährstoffreiche, tiefschwarze Erde herstellte, um sie auf ihren Feldern auszubringen. Hierzu vermischten sie die Kohle aus ihren Feuerstellen mit menschlichen oder tierischen Fäkalien oder auch Kompost. Manchmal kamen auch noch Knochen oder Tonscherben dazu. Diese schwarze Erde nennt man auch Terra Preta, was portugiesisch für schwarze Erde ist. Für noch mehr Infos geh auf den Link in den Shownotes. Wie kann denn Pflanzenkohle helfen?
Pflanzenkohle hat, so wie jede Art von Kohle, eine besondere Fähigkeit. Das heißt, sie hat eine enorm große Oberfläche. Sie kann von daher Böden belüften. Sie kann trockenfallende Böden mit Feuchtigkeit versorgen. Sie ist ein Trägerstoff zunächst einmal für Luft und für Feuchtigkeit. Ich kam dahinter, nachdem ich einige Sachen recherchiert hatte, dass Pflanzenkohle das Mittel ist, das verhilft, in der Situation, in der sich die Bäuerinnen und Bauern in Sulawesi befinden, eigentlich ein ideales Hilfsmittel zu sein. Denn Pflanzenkohle bietet etwas, was dort dringend benötigt wird. Das heißt, wir haben im weitesten zwei Sorten von Böden, sehr lehmige Böden und sehr sandige Böden. Für beide Böden bietet sich die Pflanzenkohle an. Zum einen, weil sie als Trägerstoff sehr viel Luft beinhaltet. Sie heißt, sie kann den Boden lockern. Sie kann ihn wasserdurchlässig machen. Das ist sehr gut für den lehmigen Boden. Aber zugleich hat sie die Fähigkeit, unter anderem Wasser zu speichern, und zwar eine große Menge Wasser zu speichern, was hilft, dass das Trockenfallen der sandigen Böden also sehr langsam verläuft. Von daher eigentlich ein ideales Produkt. Ich habe dann noch geschaut, ob es möglich ist oder was genau man für Ausgangsmaterialien denn für Pflanzenkohle braucht. Und Ausgangsmaterialien gibt es so viele und zuhauf, dass ich dachte, das sei also wirklich das ideale Produkt, das man in Sulawesi einführen kann.
Genau, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. Wie gewinne ich denn Pflanzenkohle und was ist vielleicht der Unterschied zur Holzkohle?
Dann fange ich erstmal kurz bei der Holzkohle an. Die Holzkohle wird gemacht aus Bäumen, die in Wäldern stehen. Das heißt also eigentlich aus Materialien, die CO2 in großen Mengen gebunden haben und die man nicht unbedingt nehmen sollte, um dadurch wieder CO2 in die Luft zu entlassen. CO2 ist, und das glaube ich ist für uns alle bekannt, einer der Verursacher des großen Klimawandels, den wir im Moment erleben.
Das Umweltbundesamt nennt CO2, also Kohlendioxid, als das bei weitem bedeutendste Klimagas. Wie genau CO2 mit dem Klimawandel zusammenhängt, ist etwas komplizierter. Wenn du darüber mehr wissen willst, ich lege ein paar Links in die Shownotes.
Das heißt zum anderen, die Forschung hat darauf hingewiesen, dass überall Pflanzenreste da sind, die man verwenden kann, um Pflanzenkohle zu produzieren. Und meine Erinnerung hat mich da nicht getrügt und ein Blick dann ins Land hat das bestätigt. Es wird so viel landwirtschaftlicher Abfall produziert, der nicht verwertet wird, dass aufgrund dieses Abfallproblems oder dieses Abfalls ein Mehrwert für diesen Abfall zu gewinnen geradezu großartig wäre. Und das in Verbindung mit Pflanzenkohle hat mich natürlich dazu gebracht, wir müssen schauen, dass wir das, was an landwirtschaftlichen Abfällen eigentlich in der Gegend rumliegt, dass man das idealerweise nehmen kann, um es zu verkoken, zu pyrolysieren und dann daraus ein Produkt zu machen, das den Bauern und den Bäuerinnen hilft, ihren Boden wieder zu verbessern.
Das stelle ich mir auch insofern wichtig oder auch interessant vor, du hattest es gerade ja eben gesagt, der Müll liegt rum, weil natürlich auch gerade im ländlichen Gegenden schon mal gerade gar nicht, ist da jetzt nicht wie wir das jetzt von hier kennen, vielleicht irgendwelche Müllverwertungssysteme oder Abfallsysteme so richtig etabliert sind. Das heißt, es liegt viel Müll rum und das kann eben mal eine Kokosnussschale sein oder eben halt andere Abfälle oder Bananenschalen oder keine Ahnung, ich stelle mir das so vor, Palmblätter, die man dann eben nicht mehr in der Gegend umherliegen hätte.
Da hast du genau recht. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich sämtliche landwirtschaftlichen Abfälle irgendwo in der Gegend liegen. Man kann natürlich sagen, sie sind dort nicht ganz falsch, denn sie produzieren ja auf Dauer, dadurch, dass sie verrotten, durchaus Kompost. Nur wenn sie verrotten und dieser Verrottungsprozess letztlich über viele Jahre ganz abgeschlossen ist, dann ist auch sämtliches CO2, das dieser landwirtschaftliche Abfall noch beinhaltet, wieder in die Luft entlassen. Während hingegen, wenn man das Ganze verkokt, gut die Hälfte des Materials in CO2-Form, in gebundener Kohlenstoffform verbleibt und dann in die Erde eingebracht werden kann. Das ist aber ein Nebeneffekt des Ganzen, der für mich zu Anfang überhaupt nicht so wichtig war, sondern es war tatsächlich eher wichtig zu sehen, dass die Bauern ein Material bekommen, das sie verkoken können, das sie in Pflanzenkohle umsetzen können, was sie kostenfrei zur Verfügung haben. Und überall liegt landwirtschaftlicher Abfall eigentlich rum und wird nicht genützt. Und landwirtschaftlicher Abfall, man sollte sich das nicht vorstellen, jetzt wie ab in die Mülltonne und dann weg damit, sondern tatsächlich, es sind die Schalen der Kakaofrüchte, es sind die Schalen des Kaffees, es sind die Kolben des Maises, es ist der Abfall aus der Reisproduktion, es ist das Reisstroh. Also eigentlich in Massen Dinge, die rumliegen und die man gut verwenden kann, um dadurch einen Mehrwert zu erzeugen.
Wie stelle ich mir das vor? Also es wurde so an dich rangetragen. Wir brauchen irgendwie Hilfe, wir haben ein Problem. Du hast selber auch einen Agrarhintergrund, das heißt, das war jetzt auch nicht total fern für dich. Du hast diese Idee gehabt und jetzt bist du damit irgendwie an die Menschen gegangen. Wie erfahren die denn sonst davon oder wie finden die dieses Vorgehen? Was gibt es da vielleicht Herausforderungen?
Also es gibt sicher für den bäuerlichen Sektor eine große Herausforderung. Die Bauern, Bäuerinnen sind gewohnt, heute zu pflanzen, morgen zu essen. Was man nun, wenn man ein Produkt produziert wie die Pflanzenkohle, nicht sofort erwarten kann. Das sind dann Zeiträume von 1 bis 3 Jahren, bis überhaupt ein erster Effekt sich zeigt in der Bodenbelüftung, in der Bodenbewässerung, in dem alles, was Pflanzenkohle dann für Eigenschaften mitbringt. wir müssen in dem Zusammenhang dann wirklich sehen, es war was für mich also eher Unerwartetes, überhaupt diese Frage zu bekommen. Wir wollen etwas tun für den Boden, vor allem auch, um diesen Boden zu erhalten, ihn für die nachfolgenden Generationen weiterhin nutzbar zu halten und nicht ihn aufzugeben und vielleicht also einfach sich selbst zu überlassen. Damit natürlich auch der bäuerlichen Existenz sozusagen ein negatives Votum zu geben. Sie wollten und möchten gerne als Bäuerinnen und Bauern weiterarbeiten, aber auf dem ausgelaugten und verhärteten Boden war das nicht mehr möglich.
Das heißt, es musste auch ein Umdenken von Gewohntem stattfinden.
Ja, das auf jeden Fall. Es musste tatsächlich ein Umdenken stattfinden. Insofern hat mich das natürlich fasziniert, dass jetzt von Frauen kommt, die eigentlich ein ähnliches Problem haben wie die Männer. Sie bearbeiten gemeinsam ihre Böden, aber vielleicht doch in einer etwas anderen Sichtweise. Frauen denken deutlich mehr nicht nur an das, was im Moment passiert, sondern auch an die Zukunft, also an die Familie. Für sie war also wichtig, dass der Boden so weit in Ordnung ist oder so weit wieder in Ordnung gebracht werden kann, dass auch die Kinder, die da sind, und das sind sicherlich wenige, im Schnitt 2, 3, dass diese Kinder auch weiterhin als Bäuerinnen und Bauern arbeiten können, Boden zur Bearbeitung haben und sie nicht in die Stadt gehen müssen, um sich dort unter Umständen als Taglöhner zu verdingen. Das ist ja eine Alternative, die ja für die bäuerliche Familie ein fast normales ist, dass vielleicht, wenn überhaupt, eine Person noch weiter als Bauerbäuerin arbeitet und der Rest der Kinder eben abwandert, irgendwie einen Taglohn in der Stadt einnimmt und davon dann versucht zu leben. Nun haben wir aber als Menschen, die sehen, dass die Zahl der Menschen auf dieser Erde weiterhin zunimmt, denke ich, schon auch eine zusätzliche Verantwortung, indem wir sehen müssen, dass alle, die auf dieser Erde leben, dann irgendwann auch ausreichend zu essen bekommen.
Das heißt, es gibt eben eine wirklich langfristige Perspektive, die sich da jetzt durchgesetzt hat. Aber jetzt frage ich mich natürlich wirklich, ohne jetzt zu technisch zu werden, wie betreibe ich Pyrolyse?
Als Pyrolyse bezeichnet man einen möglichst sauerstoffarmen Brennvorgang, bei dem eine vollständige Verbrennung verhindert wird. Für noch mehr Infos lege ich einen Link in die Shownotes.
Ist das denn so einfach umzusetzen?
Das war sicher eine Herausforderung, die wir zu Anfang auch gesehen haben. Und unser erstes Ziel war, mit den Menschen, also mit Männern und mit Frauen, überhaupt einen solchen Probelauf in der Erzeugung von Pflanzenkohle zu starten, um zu sehen, machen Sie das mit und machen Sie das in der gleichen Ernsthaftigkeit mit, aber auch um zu sehen, was ist zu beachten, wenn man ein solches Verfahren versucht zu lehren und was sollte nicht der Fall sein. Und relativ schnell wurde klar, es muss für jeden und jede machbar sein. Jeder und jede muss spontan das Material vorfinden, das es braucht. Also wir haben ja schon gehört, das pflanzliche Material ist vorhanden. Das liegt sozusagen auf der Straße. Man muss es nur nehmen. Aber der Schritt ist zu verkochen, bedarf nun einer technischen Unterstützung. Und diese technische Unterstützung sollte möglichst kein Geld oder ganz, ganz wenig Geldaufwand bedeuten, weil die Menschen sonst vielleicht sogar eher erschrecken und sagen, nee, wir können uns das nicht leisten. Das ist uns zu teuer. Und insofern haben sich auch Bäuerinnen und Bauern hingesetzt und experimentiert nach unseren anfänglichen ersten Schritten. Die zeigten also, es hat Erfolg, es funktioniert, aber es ist noch relativ aufwendig. Um das vielleicht mal ganz kurz zu sagen, wir hatten also zunächst mit leeren Ölfässern gearbeitet. Diese Ölfässer muss man kaufen. Die sind zwar nicht sehr teuer, aber sie halten auch nicht lange. Sie bestehen aus Blech und wenn Blech relativ heiß wird, dann ist es nach 5 bis 10 Mal Nutzung aufgebraucht und eigentlich kaputt. Und von daher musste man andere Dinge entwickeln und erfinden, um den Leuten das Ganze sozusagen auch wirtschaftlich zu ermöglichen. Und recht schnell kamen die Bäuerinnen und Bauern eigentlich darauf, dass man statt jetzt Ölfässer zu verwenden, das Ganze durchaus sehr einfach machen kann, entweder über Wellblechdächer, also deren Abfälle überall in den Gehöften rumliegen, weil Wellblech ist etwas, was zur Dachdeckung Fertigung verwendet wird, was irgendwann rostet und was man dann durch ein neues Wellblech ersetzt. Aber die alten Wellbleche sind immer noch vorhanden. Und daher war das sozusagen der erste Schritt, ein Wellblech zu verwenden, um einen Kamin zu haben und aber kein Ofengehäuse mehr, sondern tatsächlich das Material einfach bloß aufzuschichten und zu sehen. Es funktioniert auch einen Schritt einfacher, ohne dass man es also in irgendwelche Gefäße einfüllt und es dort versucht zu verkochen.
Und der Prozess dann selber, also man schichtet auf, man zündet an. Wie verhindert man denn, dass das einfach nur verbrennt?
Also ich gehe da nochmal ein bisschen ins Detail. Also vielleicht ist das Anzünden schon mal ein wichtiger Prozess. Also der Schlot, das Ofenrohr steht, das wird eben aus Wellblech gemacht. Wellblech ist vorhanden. Vielleicht braucht man einfach noch einen Meter oder zwei Draht, um das Wellblech in die runde Form eines Ofenrohrs zu bringen. Das wird aufgestellt auf drei Steine idealerweise, damit es vom Boden etwas weg ist und so da etwas Luftzufuhr, etwas Luft durch das Rohr kann. Um das Rohr werden dann Kokosschalen geschichtet, die in jeder Küche vorhanden sind und die trocken sind. Trockenes Material ist sozusagen der Schlüssel für das ganze Erfolgreiche. Die werden entzündet und wenn sie richtig brennen, durch Material, das man über diese Schalen kippt, gelöscht, aber es wird nur das Feuer gelöscht, nicht die Glut. Und die Glut fängt dann an, sich durch das Material zu fressen. Das ideale Material hat sich für uns ergeben durch die Reisspelzen. Hinter jeder Reismühle und jedes Dorf hat mindestens eine Reismühle, weil Reis so das zentrale Nahrungsmittel für die Indonesierinnen und Indonesier ist. Reisspelzen, die sind ganz schlecht zu verrotten, weil das Material sehr kalkhaltig ist und kalziumhaltig ist und von daher sehr schlecht verrottet. Aber es ist in Unmengen vorhanden und es ist als Abfallprodukt wirklich ein auffallendes und eigentlich auch wirklich die Menschen störendes Produkt vorhanden. Und diese Spelzen zu nehmen und dann über diese noch brennenden Kokosschalen zu häufen und damit das Feuer zu löschen, aber nicht die Glut, ist das ideale Produkt. Und dann frisst sich tatsächlich diese Glut durch bis an die Außenschichten des Haufens Reisspelzen, der dort aufgehäuft ist. Und dann muss man einfach schauen, dass es bei der schwarzen Farbe bleibt, ab dem Moment, wo Flammen zünden. Das muss einfach durch permanentes Schaufeln und Überdecken der dann auflodernden Flammen in Schach gehalten werden. Funktioniert aber einfach und ist für die Menschen dort ideal zu machen.
Und wie lange dauert denn sowas?
Im Schnitt dauert es mindestens 3 bis 5 Stunden, bis tatsächlich aus den Spelzen fast 100% Pflanzenkohle geworden sind. Dann hat man die Pflanzenkohle, die man aber zunächst einmal auch wirklich ablöschen muss. Ablöschen muss mit viel Wasser, damit kein Glutnest mehr in der Kohle ist, damit sie komplett gelöscht ist, um nicht über Nacht oder so weiter zu koken und dann, wenn es weiter koken würde, zu Asche werden würde. Und das will man ja verhindern. Und dann hat man aber ein Produkt, das nicht sofort eingesetzt werden kann. Sozusagen das Beispiel immer, was ich verwende, ist wie ein Schwamm. Es zieht alles an, es speichert alles, aber es ist doch nicht bereit abzugeben. Es muss sich selbst erst einmal füllen. Und das heißt, Pflanzenkohle, wenn sie entstanden ist, kann nicht sofort eingesetzt werden, sondern muss zuerst geladen werden, wie eine Batterie. Geladen werden muss sie zunächst mit Wasser, weil ja die Pflanzenkohle unter anderem ein Wasserspeicher ist. Mit Luft lädt sie sich von alleine und dann muss sie aber weitergeladen werden mit Düngemitteln. Denn sie würde sonst alles, was sie an Wasser, an Dünger oder so im Boden vorfindet, an sich binden und das erste halbe Jahr bis ein Jahr würde es überhaupt keinen Ertrag ergeben.
Das heißt, würde man das nicht aufladen, eigentlich erstmal das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich möchte.
Ja, man hätte das Gegenteil erreicht, würde man die Pflanzenkohle, wenn sie entstanden ist, nicht selbst aufladen.
Wie macht man das denn? Wie lade ich die denn auf?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder durch Wasser und Urin, durch Wasser und Fäkalien, durch Wasser und Kompost. Man hat nun die Möglichkeit, dass Pflanzenkohle jede Form von Dünger und Kunstdünger ersetzen kann und vor allem, wenn es in der Pflanzenkohle gespeichert ist, dem Regen auch standhält, nicht ausgewaschen wird. ideal. Mhm. Natürlich noch idealer ist es, wenn man das Ganze in einem Komposthaufen mit eingräbt. Immer eine Schicht Pflanzenkohle, eine Schicht Grünpflanzen, eine Schicht Erde, eine Schicht Pflanzenkohle, Grünpflanzen, Erde. Dann braucht man zwar länger, dann kann das also bis zu 3 Monaten gehen, aber man hat dann eine aufgeladene Pflanzenkohle und idealerweise dann auch gleich ein Gemisch mit Kompost, was in der Erde dann zu Humus wird. Aber man bringt es also schon in einem Zustand ein, der ja, wie man so schön sagt, fast vollkommen ist.
Mhm. Weil man quasi dann das gleich schon mit reinbringt. Wenn ich dann Humus auftrage, habe ich dann auch meine Pflanzenkohle dabei.
Und das Ganze wird im Boden dann zu humusvollens verarbeitet. Pflanzenkohle hat zum einen diese Speicherfähigkeit, aber unterstützt den Boden auch in der Humusbildung. Aber es muss die Aufladung erfolgen. Und das ist oft ein Problem, weil Bauern haben schon gelernt, dass Pflanzenkohle eingesetzt werden kann, aber sie haben oft nicht das Wissen darum, dass die Pflanzenkohle aufgeladen wird.
Jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt, viele wissen zwar schon, Pflanzenkohle kann nützen, aber der entscheidende Schritt fehlt. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr natürlich trotzdem Trainings macht, dass die Menschen wirklich erfahren, wie sie das richtig machen. Ich sage jetzt ihr, weil ich davon ausgehe, dass du das nicht alleine machst.
Ich mache das nicht alleine, als ich eher der Initiator der Idee bin. Aber ich bilde Bäuerinnen und Bauern aus, um als Multiplikatoren zu fungieren. Das heißt, wenn eine Bauern- oder Bäuerinnengruppe ausgebildet ist, dann machen sie das für sich weiter und lernen das ihre Nachbarn. Wir haben deshalb Bäuerinnen und Bauern über WhatsApp-Gruppen miteinander verlinkt. In jeder WhatsApp-Gruppe bin auch ich mit dabei und kann dann einfach sehen, ob das Wissen, das sie erreicht haben durch das Training, ob das weitergegeben wird oder nicht. Wenn es nicht weitergegeben wird, setze ich einfach nochmal oft einen Besuch an oder frage einfach an, ob es irgendein Hindernis gibt.
Was würdest du dir denn für das Projekt für die Zukunft wünschen?
Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass immer mehr Bäuerinnen und Bauern also erstens mal diese Idee der Pflanzenkohle einsetzen, um ihre Böden im Ertrag zu erhalten oder ihre Böden auch wieder zu verbessern, sodass sie diese Böden wirklich in der Art und Weise, in der sie sie erhalten haben, vor Jahren oder Jahrzehnten an ihre Kinder weitergeben können, dass dadurch tatsächlich etwas entsteht, was heißt Reduzierung der Landflucht, dass also Leute wirklich auf dem Land bleiben und dort die Landwirtschaft betreiben. Es wird nicht anders ausgehen können, als dass diese Bauern versuchen also auch mehr zu erzeugen, als das, was sie bis jetzt erzeugen. Und das geht nur auf guten Böden, weil wir eine Zunahme der Weltbevölkerung noch erwarten. Und die müssen alle ernährt werden. Und sie können über die große Landwirtschaft tatsächlich nicht ernährt werden. Die ist durch Technisierung, Computerisierung schon ziemlich am Ende der Möglichkeiten, was sie aus Land holen können. Also es ist eigentlich nur möglich, dass Kleinbauern mehr anbauen lernen und über dieses mehr anbauen die Weltbevölkerung ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung hat. Ganz entscheidend ist, dass Kleinbauern einfach mehr Ertrag bekommen und die Chance haben sie über die Verwendung von Pflanzenkohle.
Was ist denn in diesem Zusammenhang deine persönliche Mission?
Persönliche Mission ist, dass die Menschen dort sich zu Hause fühlen, wo sie ihr Zuhause haben, die Kinder dieser Leute dort zu halten, wo sie aufgewachsen sind, Landwirtschaft zu etwas zu machen, das tatsächlich die Menschheit braucht zur Ernährung und damit also zu etwas Wichtigem und Originärem zu machen, um die Menschen sozusagen auf diesem Planeten am Leben zu erhalten.
Hans, ich danke dir. Das ist eine tolle Perspektive für Menschen. Ganz lieben Dank.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, lasst uns ein paar Sterne da, hört auch in die anderen Folgen rein und wenn ihr mögt, erzählt doch auch euren FreundInnen und Familienangehörigen davon.